das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Guten Abend zusammen. Wie ernst nehmen wir uns selbst denn, wenn wir von Frieden reden? Diese Frage ist heute im Laufe des Tages sehr konkret geworden. Es geht um deutsche Bundeswehrsoldaten und die Frage, ob sie vielleicht bald in Syrien eingesetzt werden. Nach dem Einmarsch der Türkei und ihrer Militäroffensive im syrischen Kurdengebiet rufen immer mehr Politiker nach einer echten, nach einer humanitären Sicherheitszone zwischen Syrien und der Türkei. Die müsste aber eben nicht von den Konfliktparteien, sondern neutral überwacht und garantiert werden. Und nachdem der US-Präsident klargemacht hat, dass er keine Lust mehr hat, sich das, was er Gerangel zwischen Kindern nennt, in das einzumischen, geht der Blick in Richtung Bundeswehr. Vorhin in den Tagesthemen hat sich dazu auch die Bundesverteidigungsministerin geäußert.
Wenn es eine internationale Initiative gibt, wird es dazu im Bundestag, und das ist auch richtig so, die Debatte und auch die Entscheidung darüber geben, ob und in welcher Form sich Deutschland daran beteiligt. Und die Bundeswehr wird das zur Verfügung stellen, was die Politik von ihr verlangt. Das war in der Vergangenheit so und das wird in der Zukunft auch so sein.
Seit 8 Jahren herrscht Bürgerkrieg in Syrien. Seit 8 Jahren hat Deutschland versucht, sich aus den damit verbundenen Auseinandersetzungen herauszuhalten. Sogar als es um die Ausbreitung und den Terror des IS in Syrien ging. Dass jetzt so laut darüber nachgedacht wird, eventuell doch noch Bundeswehrsoldaten in diesen komplexen Konflikt zu schicken, ist eine überraschende Wende. Die erklärt die Verteidigungsministerin mit der zugespitzten Situation, die eine internationale Intervention erfordere. Dafür will Kramp-Karrenbauer ab Donnerstag auch bei den anderen NATO-Verteidigungsministern in Brüssel werben.
Wir erleben Hunderttausende auf der Flucht, eine humanitäre wirklich Katastrophe. Wir erleben, dass der Kampf gegen den Terror des IS zum Erliegen gekommen ist. Das betrifft unsere Sicherheitsinteressen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von Europa aus politische Vorschläge machen, wie wir auf Dauer diese Region stabilisieren können. International kontrolliert, aber unter Einbeziehung der Türkei und Russlands.
Dabei muss man in dieser Gemengelage nochmal deutlich betonen, es geht um syrisches Staatsgebiet und einen Konflikt, in dem immer mehr Parteien versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen und in dem nur wenig verlässlich ist. Ehemalige Verbündete ziehen ab, werden zu Gegnern und umgekehrt. Im Schatten der Feuerpause und mit Abzug der US-Soldaten entstehen unerwartete Allianzen. Die Lage in Nordsyrien ist alles andere als übersichtlich.
Amerikaner, ihr seid Lügner. Kurden werden sterben, ruft dieser Mann. Die letzten US-Soldaten verlassen Syrien Richtung Irak. Für die Kurden ist dies Verrat. Sie versuchen, sie aufzuhalten. Vergeblich. Die Schutzmacht USA wendet sich ab. Kurdische Kämpfer sollen sich nach dem Willen der Türkei aus Nordsyrien zurückziehen. Teilweise tun sie das auch, zum Beispiel aus Ras al-Ain. Verwundete wurden aus der Stadt gebracht. Danach sollen sich auch die kurdischen Kämpfer zurückgezogen haben. Das war eine Bedingung der türkischen Regierung für die Waffenruhe. Aber es gibt auch andere Signale aus dem Norden Syriens. Syrische Soldaten und kurdische Kämpfer verbünden sich. Die syrische Armee ist gekommen, um die Grenzen des Landes zu verteidigen. Wir machen das zusammen. Sie sind nicht alleine. Falls es zu einem Angriff auf Kobane kommt, werden wir die Grenze zusammen verteidigen. Wir schießen nicht zuerst, aber wenn die schießen, dann verteidigen wir uns. Der Schulterschluss zwischen der syrischen Armee und den kurdischen Kämpfern wurde durch die türkische Invasion möglich. Es ist ein Triumph für Präsident Assad, da er nun einen weiteren Verbündeten hat. Wie es in Nordsyrien weitergeht, ist unklar. Die 5-tägige Waffenruhe endet morgen.
Wir kommen zu einem ganz anderen Thema und wie Sie sehen, sehen Sie nichts hinter mir. Kein aktuelles Bild zum Brexit-Prozess. Denn das, was da in London passiert, ist schwer zu glauben und schwer in Bilder zu fassen. Deshalb haben wir Ihnen heute ein Sinnbild herausgesucht, das sich quer durchs ganze Jahr und diesen Brexit-Prozess zieht. Das Duellbild von eigentlich 2 Parteifreunden, die erbittert gegeneinander kämpfen. Sowohl Premierminister Boris Johnson als auch Parlamentssprecher John Bercow sind Konservative. Aber in Sachen Brexit trennen sie Welten. Heute gab es ein neues Duell der beiden. Johnson wollte das Parlament nochmal über seinen Brexit-Plan abstimmen lassen. Bercow machte ihm einen Strich durch die Rechnung.
Es ist der große Showdown zwischen Boris Johnson, dem Herrn in der Downing Street, und John Bercow, dem Präsidenten des Parlaments. Zwei Männer, die den großen Auftritt lieben, die Performance. Es ist ein Machtkampf der Egos, aber es ist auch ein Kampf der Legitimität. Boris Johnson will jene repräsentieren, die für den Brexit gestimmt haben. John Bercow will die gewählten Abgeordneten repräsentieren. Heute im Parlament war es sein großer Moment und John Bercow genoss seine Ansprache sichtlich. In aller Ausführlichkeit und Theatralik erklärte er, warum das Parlament heute nicht, wie von Johnson gefordert, über seinen Deal abstimmen werde. Die Umstände sind heute in der Substanz genau die gleichen wie am Samstag. Deshalb werden wir heute nicht darüber abstimmen, denn es wäre repetitiv und ordnungswidrig. Der Premier glänzte hingegen mit Abwesenheit, blieb in der Downing Street. Er ahnte wohl, was kommt, denn es ist nicht das erste Mal, dass der Parlamentspräsident die Pläne von Premierministern durchkreuzt. Auch Theresa May versuchte mehrfach, über den gleichen Deal abstimmen zu lassen, vergeblich. Brexit-Befürworter fühlen sich benachteiligt von John Bercow. Ich verstehe, dass Sie in einem Dilemma sind, das man nicht immer eingefallen kann. Aber mir ist aufgefallen, dass Sie häufig dieselbe Seite bevorzugen. Der Machtkampf zwischen Bercow und Johnson ist mit dem heutigen Tag, freilich man ahnt es, nicht zu Ende. Johnson will morgen die für die Umsetzung des Deals notwendigen Gesetze vorbringen. Das kann er. Durchaus möglich, dass er dafür eine Mehrheit bekommt. Das mag dann ein Etappensieg sein, meint Steve Richards, aber noch lange nicht das Ende. Der politische Kolumnist kennt John Bercow schon seit mehr als 20 Jahren und ist sich ziemlich sicher, was der als nächstes plant. Er kann im Laufe des Gesetzgebungsprozesses auswählen, über welche Zusätze abgestimmt wird. Und da ich ihn gut kenne, bin ich mir sicher, dass er welche auswählt, die Regierung nicht mag, wie ein erneutes Referendum oder den Verbleib in der Zollunion. Er entscheidet nicht, wie darüber abgestimmt wird, aber worüber. Und so geht der Machtkampf der beiden Männer in eine nächste Runde. Doch ein Ende ist hier in jedem Fall in Sicht. John Bercow hat angekündigt, zurückzutreten. Am 31.10., der Tag des Brexits, wenn er denn kommt.
Und dann haben wir noch einen spannenden Mann für Sie. Der galt immer als frischer Gegenentwurf zu allen anderen Politikern. Auf den Gipfeltreffen fiel er durch seine nette, zupackende Art auf. International fast wie eine Lichtgestalt gefeiert. Ein fortschrittlicher Anti-Trump, Anti-Putin, der nette Regierungschef von nebenan, der hier fast wie ein kleiner Junge in die Kamera guckt. Kommt aus Kanada, heißt Justin Trudeau. Und musste sich heute seinen Wählern stellen. Bei den eigenen Leuten ist er nicht im Ansatz so beliebt wie im Ausland. Für den kanadischen Premier könnte es sogar richtig eng werden.
Für Justin Trudeau geht es heute um seine Wiederwahl, denn in vielen der 338 Wahlkreise wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet. Diese Stimme jedenfalls ist ihm sicher. Der Premierminister und liberalen Chef Trudeau tritt gegen den Vorsitzenden der konservativen Partei Andrew Scheer an. Beide setzen auf Sieg. Trudeau verspricht, den Kampf gegen die Klimakrise stärker voranzutreiben. Er will unter anderem 2 Milliarden Bäume pflanzen. Kanada soll bis 2050 klimaneutral werden. Angesichts der Klimakrise müssen wir alle mehr tun. Trudeaus Ansehen hatte gelitten, weil er sich in einen Skandal um eine Baufirma verwickelt sah und Fotos aus seiner Jugend auftauchten, die ihn mit geschwärztem Gesicht zeigen. Was in Kanada als rassistisch gilt. Für beides musste er sich entschuldigen. Der konservative Scheer will die bestehende Klimasteuer sofort abschaffen und stattdessen in neue Klimatechnologien investieren. Wir werden Sitze im ganzen Land gewinnen, auch neue in Quebec und Ontario. Beide große Parteien geben voraussichtlich an die Kleinen ab, an die sozialdemokratische NDP von Jagmeet Singh und an die grüne Partei von Elizabeth May.
Unsere Korrespondentin Christiane Meyer ist jetzt für uns in Montreal bei der Wahlparty von Justin Trudeau. So, jetzt haben wir ihn auch. Christiane, bei euch ist es 18 Uhr. Gibt's schon Tendenzen, Ergebnisse? Was kannst du uns sagen?
Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, deshalb wissen wir das nicht. Es gibt keine Exit-Polls, also keine Umfragen nach der Wahl. Die Kanadier sind da relativ geheimnisvoll, was ihre eigene Stimme betrifft. Aber in wenigen Stunden werden wir natürlich mehr wissen. So ungefähr in 2,5 Stunden wird es die ersten Ergebnisse geben. Und hier hinter mir im Saal werden sich jetzt schon in einer Stunde die Wahlkampfhelfer und die Freunde von Trudeau versammeln zur Wahlparty. Mal sehen, was es dann zu feiern gibt.
Ja, die Frage ist aus ausländischer Sicht von uns, da gilt ja immer wie so eine Lichtgestalt. Warum muss der denn jetzt intern in seinem Land so zittern?
Ja, das Stichwort heißt Enttäuschung. Trudeau hat nicht geliefert, so sehen es manche, nicht alle, aber einige eben doch. Er hatte versprochen bei der letzten Wahl, er würde eine Wahlrechtsreform anstoßen. Er hatte auch versprochen, dass er sich mehr ums Klima kümmern wird, dass er aus den Ölsenden aussteigen wird. Das alles hat er nicht getan. Und dann kamen auch noch 2 Skandale dazu. Der eine ist der sogenannte Blackface- oder auch Brownface-Skandal. Das sind Fotos, die von ihm aufgetaucht sind. Da hatte er sich verkleidet. Das ist hier nicht so gut angekommen. Das galt als rassistisch. Der 2. Skandal war ein Skandal um eine Firma. Da ging es um Arbeitsplätze in seinem eigenen Wahlkreis und hier in Montreal. Und das hat ihn ziemlich viele Stimmen gekostet, zunächst jedenfalls mal. Aber anscheinend haben ihm viele hier verziehen. Zumindest kann man das hören zwischen den Zeilen. Und jetzt ist es halt so, dass bei den 338 Wahlkreisen, die es zu verteilen gibt, es jedes Mal darum geht, dass man da gewinnen muss. Und das ist eben ganz schwierig für ihn, weil die Grünen und auch die Sozialdemokraten NDP aufgeholt haben. Und jetzt geht's sozusagen um die Wurst im Wahlkreis. Nur wer den Wahlkreis gewinnt, zieht ins Parlament ein. Und das ist die Mehrheit, die er braucht. Er braucht also genügend Leute von den Liberalen im Parlament. Und deshalb zittern hier alle. Und es wird wahrscheinlich auch einige Recounts geben, also einiges nachzählen müssen, weil es eben so eng ist zwischen ihm und dem Herausforderer.
Danke, Christiane Meyer nach Montreal. Morgen wissen wir dann mehr. Und morgen geht es bei uns in Berlin um Mieten. Damit die nicht unbezahlbar in den Himmel steigen, will der Berliner Senat den sogenannten Mietendeckel verabschieden morgen. Für mehr bezahlbaren Wohnraum gegen Wucher und profitgierige Vermieter. Aber so sind wir doch gar nicht, sagen viele Wohnungsbesitzer und versuchen sich gegen das neue Gesetz zu wehren.
Also hier sieht man, dass der Stahl hier völlig marode ist.
Der muss komplett ausgetauscht werden, damit die Statik überhaupt wieder gewährleistet ist.
Für Helga und Martin Hauf eine dringende Reparatur. Aber ob sie die auch finanzieren können, wenn der Mietendeckel gilt, wissen sie nicht.
So ist es, dass wir das auch gar nicht mehr haben, dass wir keine Kredite mehr dafür kriegen. Zaubern Sie doch einfach mal 100.000 Euro irgendwo her.
Der Keller ist nicht das einzige Problem. Auch eine energetische Sanierung stünde an. Aber die Haufes sind zutiefst verunsichert und verärgert angesichts des Mietendeckels. Sie fragen sich, wie viel weniger Einnahmen er ihnen bescheren wird und wie sie künftig Kredite und anstehende Baumaßnahmen noch finanzieren sollen.
In Zukunft wird es sein, dass ich ganz konkret hier versuchen werde, nicht mehr viel Geld in dieses Haus zu stecken.
Ein Mietenstopp für 5 Jahre. Bei Wiedervermietung gilt die Vormiete und Absenkung von Wuchermieten. Das sind Schlagworte aus der Verabredung, die die rot-rot-grüne Koalition für das sogenannte Mietdeckelgesetz getroffen hat. Mietobergrenzen orientieren sich dabei am Mietspiegel von 2013. Kosten, die mehr als 20% darüber liegen, sollen dann als Wucher gelten. Als die Haufes ihr Haus 1992 im heute angesagten Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg gekauft haben, war es ein Sanierungsfall. Seither haben sie viel Geld investiert, es herzurichten und für Mieter attraktiv zu machen. Die Durchschnittsmiete in ihrem Haus liegt bei 9,30 Euro. Das wäre deutlich mehr, als der Mietendeckel erlauben würde. Dass sie künftig als Wucherer darstellen sollen, ist für sie ein Unding.
Der Zustand der Wohnungen 2013 war ja ein völlig anderer. Wenn ich mir ansehe, wie die Wohnungen ausgestattet waren 2013, wenn ich sehe, wie die Wohnungen heute ausgestattet sind und dann betrachte, was da an Geld investiert worden ist.
Wenn man jetzt 6 Jahre später sagt, jetzt gilt das Recht von 2013, also 6 Jahre vorher, und wir machen euch zu Wirtschaftskriminellen, weil die Miete jetzt über 20% 20% von der Miete von vor 6 Jahren ist, dann ist das einfach nur rechtsmissbräuchlich, was da passiert.
Dass Hausbesitzer auf Investitionen in großem Maße erst einmal verzichten, das befürchten auch Berliner Bauunternehmen. Deshalb haben Branchenvertreter heute einen offenen Brief an den Berliner Senat geschickt, in dem sie fordern, Abstand vom Mietendeckel zu nehmen.
Wir merken jetzt schon ganz konkret, wenn wir uns bei unseren Mitgliedern umhören, bei den Architekten genauso wie bei den Ingenieuren, dass dort die Aufträge, die eigentlich im Raum standen, auf Eis gelegt werden im Moment.
Die Haufes hatten ihr Haus einmal mit Blick auf ihre Altersvorsorge gekauft. Jetzt hoffen sie, dass der Mietendeckel gerichtlich noch gestoppt werden kann.
Ein Leben mit Depressionen, das man nicht mehr aushalten kann. Mit diesem Gefühl nahm sich Torwart Robert Enke vor fast genau 10 Jahren das Leben. Sein Tod schreckte viele auf. Die Fragen kamen auf, gehen wir mit der Krankheit richtig um? Haben wir die richtigen Mittel zu helfen? Und die Witwe von Robert Enke gründete eine Stiftung, engagiert sich für Menschen mit Depressionen gegen das Tabu. Heute hat sie zusammen mit dem Gesundheitsminister eine Kampagne gestartet, mit der man nachempfinden soll, wie sich Betroffene fühlen.
Alles fällt mir schwer. Und diese unendliche Last auf meinen Schultern wird immer schwerer.
Auf dem Bildschirm ist es nur ein dunkler Tunnel.
Was für ein erdrückendes Gefühl.
Aber mit einer VR-Brille und dieser Bleiweste überträgt sich das Gefühl regelrecht. Trotz des überfüllten Pressetermins der Robert-Enke-Stiftung im Gesundheitsministerium. Es geht um Aufklärung über Depressionen. Der Torwart Robert Enke von Hannover 96 litt an dieser Krankheit, bevor er sich das Leben nahm. Seine Frau spricht heute über seine Depression.
Ich habe immer Robbie gefragt, wie fühlt man sich? Wie kann sich ein Depressiver fühlen? Und er hat mir das eben mit diesem Tunnel beschrieben, aber ich konnte nicht wirklich eintauchen.
Mit der VR-Brille geht das schon besser. Etwa 5% der Deutschen, so schätzt die Weltgesundheitsorganisation, leiden unter Depressionen und trotzdem ist die Krankheit immer noch ein Tabu. Das drückt sich in der Versorgungslage aus, räumt auch der Gesundheitsminister ein. Viele Kranke bekämen zu spät oder eine unzureichende Therapie.
Dieses Lotsen, dieses Finden der auch Prioritäten. Wer braucht jetzt schnell eine Versorgung? Und zwar bevor es dann in die stationäre Versorgung geht, ist auch ein Problem.
Hier will er gegensteuern und mit der Robert-Enke-Stiftung gemeinsam Menschen für die Krankheit Depression sensibel machen.
Wir müssen es schaffen, dass irgendwann die Krankheit komplett entstigmatisiert ist und man über eine Depression genauso redet wie über einen Fußbruch oder Blinddarmentzündung.
Die Brille, mit der man virtuell Depression erfahren kann, wird in den nächsten Monaten an ausgewählten Schulen, Universitäten und Betrieben in Deutschland zum Einsatz kommen.
Können Sie sich vorstellen, dass man in Japan mit Schirmen Geschäfte machen kann? Ziemlich gute, da wo es viel regnet, gibt zum Beispiel Einwegmodelle an jeder Ecke, helfen gegen das ständige Vergessenwerden, aber nachhaltig ist das ja nicht. Eine neue Firma setzt jetzt auf Leihschirme und ein Wir teilen die Schirme alle miteinander Konzept.
Wann immer ein Taifun Tokio von oben grüßt oder die Regenzeit über Wochen hin alles durchfeuchtet, klingelt in den 24-Stunden-Drogerien der Stadt die Kasse. Dann gehen wieder für etwa 3-4 Euro die Billigschirme weg. Ich muss die dann nur rausstellen und sofort steigt der Umsatz. Schirme sind für uns wichtige Artikel. Statistisch gesehen verbraucht jeder Tokioter 2 bis 3 Schirme pro Jahr. Zu viele, sagte sich Jungunternehmer Shoji Murakawa und gründete Verleihstationen. Abonnenten fotografieren den QR-Code, dann erhalten sie die Zahlenfolge, um den Schirm zu öffnen. Wir sind mit dem Angebot jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und haben die Kundenzahl jeden Monat verdoppelt, freut er sich. Inzwischen greifen so fast 50.000 Kunden zu. An etwa 500 Stationen, nicht nur bei Regen. Abgeschirmt ist man hier quasi immer. Haben Sie schon von Leihschirmen gehört? Nein, so einen Service brauche ich nicht. Ich habe meinen immer bei mir. So schirmtreu sind leider nicht alle, sondern eher vergesslich. Im Jahr landen in unseren Fundbüros fast 400.000 Schirme und bleiben hier dann liegen. Da sind pro Regentag über 2.000 Stück. Nur ein Teil davon wird von Exporteuren ersteigert, die sie ins Ausland verkaufen. Gerade in Tokio macht so ein Verleih Sinn, sagt sie. Wenn das alle machen, bin ich dabei. Gute Idee. Ja, so 100 oder 150 Yen würde ich auch dafür bezahlen. Derzeit kostet die Tagesmiete, wetterunabhängig, sogar nur die Hälfte, umgerechnet etwa 70 Cent. Und pro Monat 4 Euro als Flatrate, auch der Umwelt zuliebe.
Und bei uns können Sie die Schirme bald wegräumen. Angeblich schleicht sich so ganz langsam ein goldener Herbst an.
Vom Südwesten bis in die Mitte fällt heute Nacht gebietsweise leichter Regen. In Nordseenähe einzelne Schauer, sonst teilweise klar. Vor allem im Osten und Südosten bildet sich Nebel, der sich am Tag regional zäh halten kann. Im übrigen Land gibt's, abgesehen von ein paar Schauern im Nordwesten, eine trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Am Tag in der Eifel bis 13, im Osten und Süden sind um 20 Grad möglich. In der Nacht zum Mittwoch am Neckar bis 12, am Alpenrand 5 Grad.
Stück für Stück soll es noch besser werden. So viel Nachtmagazin für heute. Die nächsten Nachrichten hat Jens Riewer gegen 2:10 Uhr. Gute Nacht.